und es auch völlig okay ist, wenn du zuerst deinen Job zum Beispiel geliebt hast und dann kriegst du ein Kind und du denkst da, hey, ich will eigentlich, ich habe jetzt ein Wesen in die Welt gesetzt, ich will bei dem Kind sein, ich will jetzt nicht arbeiten und es ist mir nicht mehr das Wichtigste. Und das ist auch okay.
Endlich haben wir es geschafft, meine heutige Podcast-Gästin und ich, dass wir mal einen Termin finden. Ein paar Mal haben wir verschoben, aber das ist dem geschuldet, dass wir beide relativ viel um die Ohren haben. Die Kathi noch viel mehr als wie ich.
Na.
Und deshalb freut es mich heute umso mehr, dass wir es schaffen, weil wir sprechen über ein unfassbar wichtiges Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele auch betrifft da draußen. Herzlich willkommen, ich werde dich immer so vorstellen, Kathi Schmalzl, aka Ketchum auf Instagram. Und ja, ich freue mich narrisch, dass du heute da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Karin, muss ich da einreden oder darf ich dir anschauen?
Du kannst mich anschauen, aber es wird trotzdem da ein bisschen einreden.
Okay. Ja, so warte, ich rück das ein bisschen näher, weil ich bin noch nicht so Podcast.
Das passt, wie du so da bist. Ja.
Genau. Super. Ich hoffe, das geht so. Nein, ich freue mich voll, dass wir es endlich geschafft haben. Danke, dass ich da sein darf, weil du hast ja schon wichtige Gäste und jetzt sitze ich auf einmal da.
Ja, das ist ja selbstverständlich, weil du hast einfach... Das ist so lustig, die Kathi und ich kennen uns schon seit wirklich ewig und 3 Jahren und ich habe die ganze Reise von dir miterlebt und ich komme noch erinnern und das erzähle ich eigentlich immer, ob jetzt bei Keynotes oder sonst irgendwas, dass ich euch damals gefragt habe um Rat, die und die Vicky, wie ich begonnen habe mit Constantly K. Und ich kann mich auch noch erinnern, du warst eine der Ersten, die dann auch meinen Blog gefeatured hat mit der Überschrift New Kid on the Block. Haben wir gedacht, oder wie genial ist eigentlich schon die Überschrift.
Und so wird man heutzutage nichts mehr. Es ist so kitschig, aber es ist ja wurscht. Das war damals halt kreativ.
Ja, das war kreativ und nicht nur das, sondern ich habe mich auch über die Unterstützung gefreut. Und das ist auch sowas, das ist nicht selbstverständlich, das werde ich dann nie vergessen. Und dann auch in weiterer Folge, dass ich euch damals um Rat habe fragen dürfen, weil ich habe ja verdutten und blasen keine Ahnung gehabt, wie wir gelauncht haben. Und du und die Vicky, ihr wart absolute Pionierinnen auf dem Gebiet und seid es immer noch. Und deshalb werde ich das nie vergessen. Und das ist immer so die Geschichte, die uns verbindet. Natürlich haben wir uns davor schon kennt, aber ich habe mir trotzdem in die Hosen gemacht von unserem ersten gemeinsamen Workout für meinen Blog und am Donaukanal. Und deshalb habe ich die ganze Reise von dir mitverfolgt und vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, wann ihr damals The Daily Dose, so hat das geheißen, eigentlich eh arg, gegründet habt und wie das alles entstanden ist und ja, und ich werde dann auch immer wieder ein bisschen dazwischen fragen, was sie seitdem getan hat.
Also wenn mich jetzt Leute heutzutage fragen, was du machst, dann sage ich immer, ja, ich bin Influencer auf Instagram und dann würde ich voll gern automatisch die ganze Geschichte dazu erzählen, weil ich bin ja nicht, du weißt ja, dass ich keinen riesen Account habe und ich bin nicht so quasi groß mehr präsent auf Social Media und dann machen die Leute den Account auf und sehen halt irgendwie so diese 80.000 Follower und dann schame ich mich oft ein bisschen, weil es halt so viel größere und bessere quasi Instagrammer gibt als mich. Aber unsere Journey hat halt schon so lange gestartet und ich sage, wir sind so die Blog-Omas aus Österreich, weil die Vicky und ich echt mit quasi die ersten 10 oder so heute halt dazugehört haben, die das gestartet haben hauptberuflich. Ich glaube, es hat damals tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich quasi jetzt falsch liege, aber aus meiner Wahrnehmung fast niemanden geben, der davon leben hat können. Und wir haben uns halt kennengelernt, bei das interessiert nämlich auch immer so viele Leute, woher der Vicky und ich uns kennen. Ich bin nach Wien gezogen und bin in ihre Wohnung eingezogen und bei der Wohnungsbesichtigung quasi habe ich dann gesagt, hey, wenn du aber willst, dann kannst du mal in die Wohnung kommen und sehen, wie ich das eingerichtet habe. Und sie hat mich dann in ihre eingeladen und dann waren wir gleich voll gut befreundet, haben uns immer besucht gegenseitig und ein halbes Jahr später haben wir dann Daily Dose gegründet. Und wir haben damals beide schon selber einen Blog gehabt.
Wann war das? Zeit?
2013 ist Daily Dose entstanden und ich habe zum Bloggen angefangen 2011.
Wahnsinn. Also ich gerade erst einmal Instagram runtergelangt, da hast du schon angefangen. Und hat man gedacht, die setzt sich nicht durch,
gell? Ja, aber am Anfang, also ich habe tatsächlich einen Blog einfach gehabt, auf den ich halt gepostet habe. Instagram ist dann, glaube ich, erst so nach 3-4 Jahren oder so dazugekommen.
Okay.
Und wir waren dann aber da quasi in der Zwischenzeit mit Daily Dose schon relativ groß. Wir haben wirklich eine große Seite gehabt, irgendwie 120.000 Seitenaufrufe im Monat, was damals ja quasi für so eine Page, das war schon ganz gut. Und wir waren ja dann auch Vogue-Partnerseite für Österreich quasi oder im deutschsprachigen Raum. Es hat uns voll taugt, war der ärgste Ritterschlag für uns. Also wirklich, dass wir das geschafft haben, dass wir da die Aufmerksamkeit von Vogue erregt haben. Es war mega und wir haben dann auch 2 Redakteurinnen gehabt und so und haben uns halt voll was aufgebaut. Und so quasi sind halt dann diese ganzen Leser, die wir da auf Daily Dose gehabt haben, auf Instagram kommen und von da schleppe ich die halt immer noch mit. Bin voll dankbar, dass mir so viele Leute so lange folgen, weil man denkt, was der manchmal hinterfrage, das schon, wie interessant quasi mein Leben ist, dass Leute mir immer noch folgen wollen quasi, schon so lang, 13 Jahre. wo ich das jetzt mache im Internet. Aber ja, so war das halt im Schnelldurchlauf. Also, und für alle, die jetzt quasi überhaupt keine Ahnung haben, wer ich bin, und gar nicht wissen, was Daily Dose ist, es war einfach ein Online-Magazin, wo wir quasi unsere beiden persönlichen Blogs dann auf das Online-Magazin mehr oder weniger transportiert haben. Also wir haben beides quasi persönlich dann noch weitergemacht, aber hauptsächlich uns auf Daily Dose konzentriert und haben da jeden Tag, 6 Tage die Woche, ich glaube am Ende waren es irgendwie 3600 Beiträge oder so, aber halt jeden Tag um 9.30 Uhr ist ein Beitrag online gegangen, der halt quasi zu einem reduktionellen Thema war. Ja, genau.
Man hört jetzt auch schon, ich wollte es jetzt auch gerade ansprechen, ich mein, bitte, es war dreimal in der Woche, aber es waren 6 Tage, mhm, jeden Tag um 9.30 Uhr.
Mhm. Ohne Ausnahme, ja.
Ohne Ausnahme. Woher ist da auch schon diese Konsequenz gekommen?
Also wir haben einen Contentplan gehabt, denn, und wir haben gewisse Kategorien gehabt, die wir immer wieder befüllt haben, weil sonst irgendwann geht da halt die Kreativität und die Ideen aus. Und das war auch ein Grund, warum wir dann die Redakteurinnen dazu geholt haben, weil halt 2 Gehirne geben nur so und so viel her oder 2 Leben quasi. Und Ideen. Also die Vicky und ich hätten das, glaube ich, jetzt nicht in der Intensität ganz ohne Hilfe geschafft. Aber die ersten, glaube ich, 2-3 Jahre haben wir es komplett allein gemacht. Dann ist einmal eine dazugekommen und dann nur eine zweite Food-Redakteurin. Und ja, also mit Contentplan und viel Kreativität und halt neuen Trends, die wir aufgegriffen haben und so. Es geht dann schon. Wir haben natürlich jetzt, es war nicht alles, was wir da geschrieben haben, weltbewegend. Wir haben halt dann auch Spotify-Listen zum Beispiel gepostet oder so. Mhm. Und das war halt dann ein Beitrag. Aber wir haben dann schon auch quasi redaktionelle Sachen gehabt und wirklich selber Shootings gemacht und mit Brands gearbeitet und so. Also es war schon mit mehr oder weniger Aufwand verbunden.
Was du nicht vergessen darfst, ein wichtiges Wort, Disziplin. Das ist, muss man schon sagen, das habt ihr gehabt, beide. Und einfach den Willen, das zu tun. Weil genau. Das schreibt sie nicht von selber, das muss man ganz, ganz klar sagen. Wenn man jetzt die Uhr nach vorne spielt,
ja,
dreht. Man das so dreht. Man merkt, sie ist ein bisschen sprachgewandter. Übrigens, wenn jeder Text in die Karte schreibt, muss ich immer teilen, weil es immer so spot on. Ich kann ja überhaupt nicht schreiben. Ich habe übrigens einen LinkedIn-Post geschrieben, auf den ich später noch eingehen werde, zum Thema Mütter im Unternehmen. Und das wird heute für alle, die jetzt einschalten, ein riesengroßes Thema, weil du wirst jetzt sehr transparent sprechen über deine Mutterrolle, die ja auch im Laufe der Zeit jetzt dazugekommen ist und nämlich auch sehr ehrlich. Und auf das freue ich mich sehr. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich habe den Text geschrieben und die Mädels haben 5-mal drüber lesen müssen. Ich mache Beistrichfehler, ich kann mir nicht ausdrucken, aber ich kann dafür andere Sachen. Aber das, was du immer schon extrem gut kennst, ist dieses Schreiben. Ich wünsche mir ja eigentlich irgendwelche Kolumnen von dir, so in regelmäßigen Abständen, weil ich finde, das kannst du, du bringst es am Punkt.
Danke.
Das ist wirklich etwas, was ich sehr an dir bewundere. Aber nicht nur das, sondern auch, wie du alles unter einen Hut bekommst. Und was viele nicht, also vielleicht dein oder andere nicht weiß, ich glaube schon, dass viele wissen, es ist dann eine Idee entstanden mit dir und mit der Julia, mit der J-Rocks gemeinsam, dass ihr Babetown gründet.
Genau.
Ihr habt euch dann, also nur um das jetzt kurz zusammenzufassen, der Daily Dose, habt ihr dann irgendwann einmal gesagt, ist nimmer.
Genau, weil die Vicky und die beide schwanger worden sind.
Mhm, das war
wir
der
haben
Grund,
das noch, okay. Ich habe da Babetown schon gehabt mit der Julia und eben Daily Dose mit der Vicky noch. Und dann sind die Vicky und ich aber beide zeitgleich schwanger worden und dann haben wir gesagt, hey, aber wie? Und die Vicky hatte ihr Brand damals Victoria Louise schon gehabt und sie ist ja auch riesig auf Instagram und irgendwann ist das Arbeitsvolumen einfach zu groß, dass du quasi, du kannst dich nicht zerreißen als Mensch. Und wir haben dann gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist einfach mal, es passt. Ja, wir haben das 7 Jahre zu dem Zeitpunkt gemacht und wir haben eh, die Energie ist uns beiden ein bisschen ausgegangen, dann schon mit quasi kreativen Ideen und so. Und dann mit dieser neuen Reise quasi als Mütter vor uns haben wir dann gesagt, ich glaube, jetzt quasi ist einfach genug. Und haben dann eben aufgehört. Die Seite gibt's ja noch, weil wir immer gesagt haben, okay, ab dran werden wir es jetzt auch nicht, weil wir wollen nicht 3600 quasi Beiträge umsonst produziert haben und es schauen auch immer noch voll viele Leute unsere Rezepte nach oder so oder lesen halt irgendwelche Beiträge. Aber ich glaube, also wir werden es jetzt nicht mehr neu wieder aufnehmen. Aber ja, ich habe dann eben Babetown gegründet mit der Julia und das gibt es in der Zwischenzeit auch schon wieder 5 Jahre.
Wahnsinn, ja. Wie die Zeit vergeht.
Voll.
Ich kann mich noch an das Opening erinnern. Wir sind von Augsburg, da gehe ich gar nicht mit dem Zug hergefahren, nur dass wir einen halben Tag da sein dürfen und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das weiß ich noch. Und was da entstanden ist, ist nicht nur ein Ort, wo man sich die Nägel machen kann, sondern ich habe so eine Marke kreiert, ein ganzes Markenerlebnis um die Brand herum. Aber das war gar nicht so leicht, denn ihr habt es gegründet und ich glaube, wie viele Monate später warst du schwanger?
7.
Wahnsinn.
Und dazwischen ist Corona gewesen. Also Corona ist ja eigentlich schuld, dass ich schwanger bin, weil sonst nicht schwanger worden bin. Wir haben im November 2019 eröffnet und im, glaube ich, April oder Mai 2020 war ich schwanger. Also es war jetzt nicht der intelligenteste Move meinerseits. Ich habe mir das irgendwie, weil das Problem ist, ich war damals durch Corona, also wir waren schon ein paar Jahre verheiratet und quasi Babetown war dann schon offen und mit Delidos ist irgendwie auch so nebenbei gut gelaufen und ich habe mir dann gedacht, das schaffe ich schon irgendwie quasi, wird schon irgendwie gehen. Es ist ja auch irgendwie gegangen, aber es war, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, was ich meine, es gibt nie einen idealen Zeitpunkt für ein Kind, aber es war sicher, ich hätte einen besseren Zeitpunkt wählen können, sagen wir so. Nur durch Corona, wir waren halt 6 Wochen in dem Lockdown, da denkst du halt, da haben wir mir das Schedule, habe ich nicht so viel zu tun.
Dann mal halt einmal.
Man kommt irgendwie vom Leben oder wir sind vom Leben so ein bisschen weit weggekommen von der Realität, wie quasi der Arbeitsalltag ausschaut und wie unser Leben ausschaut, wenn du jetzt irgendwie soziale Verpflichtungen hast und so. Das war natürlich, wir können uns alle daran erinnern, was das für eine crazy Zeit war. Und ich habe mir dann gedacht, okay, so auf die Art jetzt oder nie, jetzt dann mal einfach mal, schauen wir mal, wer weiß, ob ich überhaupt so schnell schwanger werde. Und es war halt dann bei mir tatsächlich sehr schnell, sehr viel schneller, als ich dachte. Ja, und dann hat es halt auch funktionieren müssen. So ist es halt einfach gewesen.
Was war die größte Herausforderung im Nachhinein betrachtet?
An der Schwangerschaft oder Kinder kriegen jetzt?
Nein, erst einmal im ersten Step mit Business und Kind, weil das, glaube ich, war gerade zu Beginn. Also erstens mal, dass du schwanger worden bist, das war ja auch nicht ohne, weil das Business ist gelaufen, dann wirst du schwanger, wirst immer runter, der Tag X kommt. Wie war das davor schon? Das muss ja auch unfassbar schwer schon gewesen sein.
Das war tatsächlich nicht, also ich war irrsinnig gern schwanger, mir hat es voll getaugt, ich war richtig, also weil ich eben auch noch nicht gewusst habe, wie das, weil es ändert sich ja in der Schwangerschaft nicht so viel und mir hat mein Körper so gut gefallen und das erste Mal habe ich mich so richtig, so traurig, weil jetzt, wenn ich zurückdenke, wow, ich habe eine mega Figur gehabt, ich habe voll viel trainiert und so, aber ich habe mich trotzdem nie hundertprozentig wohlgefühlt. Das ist echt traurig. Und dann bin ich schwanger worden und endlich hat mir mein Bauch gefallen, weil dann habe ich enge Kleider anhaben können, habe keinen Blähbauch mehr gehabt, sondern halt einen Schwangerschaftsbauch und du bist irgendwie mehr confident. Mir ist total gut gegangen während der Schwangerschaft, aber wir waren zum Beispiel das ganze erste Monat, da hat noch niemand gewusst, außer die Julia, dass ich schwanger bin. Und wir haben unsere Mitarbeiter aber aus der Kurzarbeit noch nicht zurückgeholt. Und die Julia und ich haben komplett quasi die Bardienste übernommen, weil wir gesagt haben, da sparen wir uns jetzt das Geld nur, weil wir wissen nicht quasi, wie sich das alles entwickelt und so lassen wir noch alle in der Kurzarbeit. Und wir sind halt tatsächlich jeden Tag selber an der Bar gestanden. Und viele, die halt aber wissen, wie das ist quasi, wie es da geht halt in den ersten 3 Monaten, da war ich glaube im 2. oder 3. Monat schwanger. Es hat noch niemand gesehen, es hat auch noch niemand gewusst, aber mir ist halt, ich war irrsinnig müde und mir war schlecht und so. Und ich bin einfach 10 Stunden am Tag bei Babetown an der Bar gestanden. Und die Julia auch, wir haben uns halt abgewechselt, aber es war irrsinnig anstrengende Zeit und dann ist es halt besser geworden. Und dann war natürlich auch, glaube ich, für die Julia eine Herausforderung, okay, scheiße, wir haben jetzt noch nicht einmal ein Jahr offen, jetzt ist meine Geschäftspartnerin schwanger, dann hast du irgendwie, ich habe ein schlechtes Gewissen ein bisschen gehabt, sie hat vielleicht auch Ängste gehabt, quasi wie werde ich das machen dann, wenn die Kathi in Karenz ist oder halt quasi, wenn doch was Unvorhergesehenes passiert und ja, also es war schon quasi in der Schwangerschaft eine Herausforderung, einfach mal so quasi organisatorisch, okay, wie wird das quasi, wie werde ich das mit der Karenz beantragen, wie werden wir das quasi aufteilen? Du weißt ja auch noch gar nicht, wie es da geht, wenn dann das Kind auf der Welt ist und so. Und die Julia war da zum Glück immer eine mega Partnerin, die mich halt voll und ganz unterstützt hat. Also wir haben schon auch unsere Schwierigkeiten gehabt. Natürlich, es wäre ja ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Aber in der Hinsicht, ich habe mich immer zu 100% auf sie verlassen können. Und ohne eine Partnerin quasi hätte das nie, das wäre nie gegangen. Also auch nicht quasi in der Intensität, weil sie hat ja auch dann, wir haben ja zeitgleich auch noch Berlin eröffnet, da war der Matteo dann 7 oder 8 Monate alt, das haben wir aber schon vorbereitet und die Zusage gemacht, wie ich noch schwanger war. Das heißt, wir haben die ganze Schwangerschaft plus dann, wie er auf der Welt war, das erste Jahr haben wir uns auf das Berlin-Opening konzentriert und da hat natürlich auch die Julia vor Ort einfach alles gemacht. Also sie war tatsächlich 1,5 Monate vor Ort, weil ich hätte das nicht machen können. Also man darf auch nicht desillusioniert sein, man kann auch als Frau nicht alles machen. Also es hat alles die Julia dann gemacht und ich habe halt alles gemacht, was ich von daheim aus machen können.
Hältst du da doch zu dem Zeitpunkt, bevor der Matteo auf die Welt gekommen ist, man hat ja immer so diese Idealvorstellung als werdende Mama oder als Außenstehender. Ich habe immer gesagt, ich werde so, ich werde die Mama werden. Hast du auch so eine Vorstellung gehabt?
Nein, gar nicht. Ich wollte nämlich nie unbedingt Kinder. Also für mich hat sich das eher aus einer, weiß ich nicht, ich habe eigentlich meine ganzen 20er gesagt, ich will kein Kind. Ich habe das nie so wirklich gefühlt. Und dann habe ich sogar noch kurz bevor ich schwanger geworden bin, mit der Julia ein Gespräch geführt und habe gesagt, boah, ich habe Angst, was ist, wenn ich nie quasi aufwache und so das Gefühl habe, ich möchte jetzt ein Kind. Und darum war das dann auch so, während quasi Corona, dass einfach eher eine Kopfentscheidung war, okay, ich weiß, ich bin verheiratet, irgendwie gespielt durch, ich will eine Familie, nicht unbedingt quasi dieses Muttersein, aber ich möchte gerne eine Familie, ich fühle das für unser Leben. Okay, das tun wir jetzt einfach quasi. Deswegen ist es auch so entstanden, weil es einfach so mehr, okay, spontane Handlung war, das Ganze. Und darum habe ich mich eigentlich vorher nie wirklich damit auseinandergesetzt, wie werde ich als Mama sein, was für ein Kind wünsche ich mir, wie soll unser Leben ausschauen. Wir haben das einfach gemacht und es hat dann einige gepasst und quasi, ich versuche halt jetzt mein Bestes zu geben, halt jeden Tag für ihn.
Es ist witzig, weil ich habe mir das immer gedacht, ich mache das dann einmal so und dann kommt ein Nanny und dann, keine Ahnung, dann gehe ich wieder arbeiten und dann ist alles gut. Und es ist aber nicht immer so.
Nein.
Und du hast es, was ich voll wichtig finde, sehr, sehr transparent angesprochen, relativ bald, mal ein bisschen Zeit, was da braucht. Aber was war genau los und auch vor allem, wie nennt man das, was du gehabt hast, nachdem der Matthias auf die Welt gekommen ist?
Also ich glaube, da muss man dazu sagen, ich habe über das noch nie irgendwo gesprochen und ich werde jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber dass wie im 8. Monat schwanger war oder im 7. haben wir einen Todesfall in der sehr engen Familie gehabt, der sehr tragisch war und sehr unerwartet und es ist uns allen extrem schlecht gegangen und es hat mich und quasi auch meinen Mann in ein großes Loch gestürzt und das war quasi zum Ende von der Schwangerschaft. Und dann war der Matteo eine Frühgeburt, der ist dann fast 4 Wochen zu früh gekommen. Also es war jetzt nicht tragisch, dass er jetzt irgendwo quasi in dem Brutkasten oder so, das nicht sein müssen, aber er war offiziell eine Frühgeburt. Und es war alles, es hat sich total überschlagen quasi, das Ende von dieser Schwangerschaft und auch vorher quasi schon mit Corona und so. Also es war, meine Schwangerschaft war, obwohl es mir gut gegangen ist und obwohl ich gern schwanger war, war es sehr turbulent. Also es war jetzt nicht, ich habe keine relaxte Schwangerschaft gehabt. Und dann ist der Matteo gekommen. Und ich bin voll in eine hormonelle Depression eingefallen. Die hat Gott sei Dank, und wenn ich jetzt das rückblickend sage, es waren echt nur 10 bis 14 Tage, wo es mir richtig schlecht gegangen ist.
Wie hat sich das abgezeichnet? Was war es da, hormonelle Depression? Wie kann man sich das vorstellen?
Mir ist, ich habe einfach nur noch geweint. Ich habe mir gedacht, ich habe den größten Fehler in meinem Leben gemacht. Wer kommt jetzt und nimmt mir dieses Kind ab? Ich schaffe das nicht. Ich würde das alles wieder rückgängig machen. Ich bin keine gute Mutter. Ich kann dieses Kind nicht lieben. Was natürlich absoluter, das ich war, und diese Gefühle aber zu haben als Mama, ganz am Anfang, wo dir jeder sagt, du sollst jetzt quasi das größte Mutterglück empfinden, das ist das Schlimmste auf der Welt, weil du kannst es ja in dem Moment, natürlich hat mein Mann, der war die größte Unterstützung für mich, der hat das nie verurteilt und das muss ich ihm echt hoch anrechnen. Ich habe es ihm jetzt nicht ganz genau in diesen Wortlauten, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, gesagt, aber schon, es ist mir, er hat einfach gesehen, dass es mir extrem schlecht gegangen ist. Und er ist dann irgendwann auch in die Apotheken gegangen. Es war ja alles zu, es war um Weihnachten herum, es war Lockdown und so, wir waren total allein. Und er hat mir dann so homöopathische Beruhigungsmittel und so geholt. Und irgendwie war es noch, der Matteo ist am 15. Dezember auf die Welt gekommen und der 24. Dezember war der erste Tag, wo ich mir dachte, okay, jetzt fühle ich mich schon langsam wieder halbwegs normal und ich schaffe das. Es geht schon langsam vorbei. Aber diese 10, 14 Tage, wo es mir richtig schlecht gegangen sind, das waren die längsten in meinem Leben, weil das, ich glaube, jeder, der schon mal so eine Depression gehabt hat, du weißt ja nicht, wann das aufhört, du weißt nicht, wie lange du dich so fühlst. Jetzt weiß es im Nachhinein, es waren 10 Tage, es waren auch nicht meine Gefühle, sondern es waren die Hormone und vielleicht auch die Lebensumstände, die wir gehabt haben damals. Aber ab dann ist bergauf gegangen. Und dann war der Matteo aber, hat extreme Koliken gehabt, war Schreikind, hat sich nicht ablegen lassen. Also unser ganzes erstes Jahr quasi war einfach extrem tough. Und für mich, deswegen sage ich ja oft, für mich ist halt nur, manche sagen, sie vermissen so die Babyphase. Ich vermisse die gar nicht, weil für mich ist es fast wie ein Traumajahr gewesen in meinem Leben. Obwohl ich mich so gefreut habe, dass er da war. Aber da waren so viele Sachen quasi, die bei uns einfach schwierig waren, dass für mich einfach nur aufwärts gegangen ist. Und wenn meine Freunde jetzt schon langsam alle quasi so diese zweite Runde Kinder starten und so, ich brauche da nur ein wenig an. Also sollte es jemals passieren, dann mit einem größeren Abstand, weil ich muss das einfach nur ein bisschen verarbeiten, was da eigentlich alles passiert ist in meinem Leben quasi.
Jetzt kann es sein, dass natürlich der ein oder andere oder die ein oder andere zuhört, die vielleicht ähnlich empfindet. Wie hast du das geschafft? Weil wir haben das bei uns in der Familie auch, weil mein kleiner Neffe, der ist jetzt glaube ich 4 Monate alt oder so, irgendwas. Die haben dasselbe gehabt, dass der auch so viel geschrien hat. Der hat oft 6 Stunden durchgeschrien. Und du musst ja, das ist ja, dann schlafst nicht und dann bist du einfach nur fertig und dann oft einmal, so wie es bei meiner Martin und bei Marianne ist, dann ist halt er viel unterwegs und dann ist sie und dann haben sie ein zweites Kind auch noch. Gibt es für die irgendwie, wo du sagst, das hat dir geholfen oder einen ultimativen Rat jetzt nicht geben, aber vielleicht von deiner Sichtweise, weil 10 Tage können lang sein, aber ein Jahr danach. Und wenn dann immer wieder was kommt, wie geht man damit um am besten?
Also für mich ist jetzt rückblickend, ich glaube, wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, was ich heute extrem gelernt habe, ist, dass wirklich alles nur eine Phase ist. Und das weißt du aber das erste Mal, also wenn du das erste Mal schwanger bist oder das erste Mal ein Kind kriegst, das weißt du nicht. Du weißt nicht, wie lange diese Phasen dauern. Jetzt weiß ich, okay, ich glaube, ich konnte jetzt durch das ganz anders durchpowern. Habe ich ja auch. Ich habe einfach Augen zu und durchgemacht und ich habe einfach wirklich versucht, meine ganze Stärke innerlich einfach zu sammeln, das einfach durchzustehen quasi, größtenteils oder sehr oft auch allein, weil mein Mann damals auch noch einen Jobwechsel gehabt hat, das heißt, ich war sehr viel allein und habe ja auch irgendwie, aber was mir schon geholfen hat, glaube ich, war, ich habe meine Sinne irgendwie beieinander halten müssen, eben für Babetown, weil ich wusste, ich kann jetzt die Julia nicht komplett quasi allein lassen in dem und ich habe da immer noch eine Verantwortung und darum habe ich mich einfach extrem zusammengerissen die ganze Zeit und habe halt einfach versucht,
zu funktionieren
und das Beste zu machen. Und das habe ich auch geschafft. Und dann, wie er 7 Monate alt war, haben wir auch eine Nanny gehabt, 25 Stunden in der Woche, weil sonst wäre es nicht gegangen. Mhm. Aber es war natürlich die ersten 6 Monate auch nicht leicht, weil wo andere Frauen dann Zeit haben, sie auszurasten, bin ich dann oft hier beim Hingelegt, dann hat das ewig gedauert, weil er ist ja nicht, er wollte dann keine Naps machen untertags und das ist aber so wichtig für Kinder. Und das versteht man dann auch erst als quasi wie, was für quasi Wichtigkeit das alles hat, dieser Ablauf und die Daytime-Naps und so. Und dann normalerweise kannst du die ausrasten oder irgendwas in der Wohnung machen oder selber mal schlafen. Und ich habe ihn hingelegt, war ich schon komplett gestresst, weil quasi das so lange gedauert hat. Und dann bin ich aufgerannt zu meinem Laptop, habe meine Mails gemacht, während er geschlafen hat. 40 Minuten, 45, wenn ich Glück gehabt habe, eine Stunde. Und dann ist er wieder aufgewacht. Also ich habe halt versucht, irgendwie alles unter den Hut zu kriegen.
Du hast dann, glaube ich, schon mal öffentlich darüber gesprochen, das weiß ich noch. Wie war die Resonanz von deinen FollowerInnen zu dem Thema?
Weil ja, extrem gut und extrem dankbar, dass mal jemand quasi öffentlich anspricht, dass nicht immer alles quasi, ein Kind kommt nicht auf die Welt und auf einmal ist alles quasi Sunshine and Rainbows so auf die Art, sondern dass es halt auch andere Lebensrealitäten gibt, wo das halt nicht so ist, dass du nicht sofort quasi glücklich bist. Und ich bin jetzt, und ich kann wirklich sagen, halt der glücklichste Mensch mit ihm und ich habe das liebste Kind und die liebe ihm über alles und wir leben zusammen wie, also du bringst uns fast nicht auseinander und ich will jetzt im Herbst keinen Urlaub mehr planen, weil ich weiß nicht, ob ich 4 Tage von ihm getrennt sein kann und so. Also das hat sich jetzt für mich in der Hinsicht schon sehr gut quasi entwickelt. Aber damals eben, man fühlt sich, ich glaube, dass sich extrem viele Frauen ganz arg allein fühlen mit dem Thema und niemanden haben, mit dem sie über das sprechen können.
Warum glaubst du, ist das so? Ist das, weil ich habe mit der Jay einen Podcast gemacht, wo sie dann gesagt hat, du musst viel offener sprechen über deine Challenges, was du hast. Warum glaubst du, machen das Frauen nicht? Hat das was damit zu tun, keine Schwäche zu zeigen? Ich schmeiße jetzt einfach einmal ein paar Floskeln in den Raum. Hat das was damit zu tun, nicht stark genug zu sein? Warum? Oder halt diese perfekte Welt zu zerstören, diese Ansicht. Dabei war das ja so wichtig, dass man sagt, man nutzt seine Stimme, so wie du das auch da hast, und spricht da offen
darüber. Weißt du was? Also ich glaube, dass das mehrere Sachen sind, die das beeinflussen. Erstens einmal der Anspruch, den wir, ich glaube, dass früher auf eine gewisse Art und Weise Frauen, also, na, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, dass es richtig quasi, also ich glaube, dass Frauen jetzt viel mehr Möglichkeiten haben, aber dass diese Möglichkeiten auch einen extremen Druck erzeugen quasi, weil jetzt quasi wird uns kommuniziert, du sollst quasi ein Kind kriegen und du sollst aber alles auch sein, was du vorher warst. Früher war es halt so, dass du ein Kind gekriegt hast und du bist daheim geblieben. Mhm. Und dein Mann hat sich um das gekümmert und du warst die Hausfrau. Und das ist auch okay, weil ein Kind ist ein Fulltime-Job. Und ich finde jeden okay, der das jetzt auch so macht. Aber uns wird ja permanent quasi vorgelogen und kommuniziert, du bist eine Frau, du schaffst alles. Du kriegst jetzt quasi, geh studieren, mach eine Karriere, krieg deine Kinder, 1, 2, am besten nur 3. Und der Mann geht arbeiten und du gehst arbeiten und Nanny und so. Natürlich am Textbook quasi funktioniert das so alles, aber es funktioniert in der Realität nicht, weil du bist körperlich, gehst du durch eine extreme Transformation, du hast eine komplette hormonelle Umstellung, du liebst auch dein Kind, du willst bei dem Kind sein, du willst es nicht in der Fremdbetreuung geben, in den meisten Fällen. Natürlich tut es dann jeder, weil, ich meine, ich bin dann auch froh gewesen, wie er in den Kindergarten gegangen ist und ich meine Zeit wieder zurück gehabt habe, aber es ist immer alles mit einem schlechten Gewissen verbunden, mit einer Organisation, mit einer Umstellung in der Beziehung auch zwischen den Partnern. Da gibt's 1000 Sachen, die sich verändern, wenn du ein Kind kriegst. Und uns wird aber immer gesagt, als Frauen, du schaffst es, weil du bist eine Frau, you can do it all. Mhm. Bullshit. Niemand kann alles machen. Und nur weil du eine Mutter bist, warum du bist dieselbe Version, wie du vorher warst, nur halt 1000-mal mehr und mit einem anderen Menschen mehr, auf den du aufpassen musst. Und ich glaube, das aber einzugestehen, hey, mir ist das mein ganzes Leben lang erzählt worden, ich kann das und ich soll das auch und ich soll ja Karriere machen, aber ich schaff's unter Umständen doch nicht und mir geht's doch nicht so gut quasi mit diesen ganzen Rollen, ist glaube ich sehr schwierig. Und öffentlich über das zu sprechen, dass du nicht so glücklich bist mit der Mutterrolle an sich. Du hast ja auch Angst, dein Kind zu verletzen. Du willst ja auch nichts quasi implizieren, wo jemand verstehen könnte, das falsch verstehen könnte, und sagen könnte, hey, die liebt ihr Kind gar nicht oder so, weil so ist das nicht gemeint. Mhm. Aber es ist einfach, also ich glaube, das ist extrem schwierig, das einzuordnen für Frauen, was sie da empfinden, und auf diese richtige Umstellung kann dir ja niemand vorbereiten, wenn du nicht selber durchgehst. Und ich glaube, es wäre voll wichtig, dass wir mehr drüber sprechen, aber ich folge auch einigen quasi so wirklich Regretting Motherhood Accounts auf Instagram, und wenn du dir die Kommentare dort drunter durchliest, dann weißt du, dass unsere Gesellschaft noch nicht so weit ist, quasi die vielen Facetten, die es in der Mutterschaft gibt, auch wenn ich jetzt nicht mich selber in Regretting Motherhood einordnen würde, sondern einfach nur, dass ich einen schwierigen Start gehabt habe, weil ich liebe es jetzt, Mama zu sein, und ich identifiziere mich auch so. Aber man sieht an den Kommentaren, dass ganz viel Unverständnis einfach da ist für das, dass einfach nicht Mutter sein bedeutet, dass jeder automatisch quasi geboren ist in diese Rolle und das neue Leben einfach so annehmen kann.
Was steht da drunter unter so Posts? Zum
Beispiel? Ja, dann hätte es halt keine Kinder kriegen sollen, man soll ihr die Kinder wegnehmen und so weiter. Also so ganz harsch und ganz arge Sachen, wo ich mir dann denke, okay, nur weil deine Realität so ausschaut, dass du geboren bist und deine Kinder automatisch annehmen und lieben musst kennen und voll happy bist in deinem neuen Leben, heißt es nicht, dass das für jeden gleich ist. Also den Leuten fehlt einfach so ein bisschen das Verständnis dafür, dass es verschiedene Lebens- und Beziehungs- und Mutterschaftsmodelle geben kann.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Appell an alle, die jetzt zuhören, einfach ein bisschen sensibler zu sein mit dem Thema, und zwar egal in was für Richtung, weil, wie in der Gesellschaft generell, gibt es einfach, wie du sagst, da verschiedene Modelle, verschiedene Ansichten, und ich finde immer alles, was ins zu Extreme geht, ins zu Verurteilende, nämlich auch von der Seite, wie du sagst, wenn du dann mit jemandem sprichst, die halt so rigoros auf Regretting Motherhood sind, und du hast vielleicht eine andere Einstellung, dann zählt aber die andere Einstellung genauso wie die andere. Also ich glaube, egal in was für einer Position du bist, man muss einfach immer ein bisschen vorsichtig sein, weil du weißt nie, wer dir gegenüber sitzt, den seine Geschichte. Und umso wichtiger finde ich das aber jetzt, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass sie da ganz, 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 ganz viel damit identifizieren können. Ja. Vor allem in dieser Phase, wo du auch gesagt hast, hey, es ist halt nicht so. Ja. Und ich habe diese Gefühle und
Ich glaube auch, dass wenn man mehr über das redet und Frauen besser darauf vorbereitet, nämlich auch, weil das hat ja auch ganz viel mit der Beziehung zu tun, und zu sagen, okay, was waren für die größten Schwierigkeiten quasi? Und wenn man das einfach mal anspricht, okay, ich habe da arg durchpowern müssen mit meinem Partner, 3 Jahre lang, dass wir jetzt eigentlich die Balance finden, die für unsere Familie passt, und einfach wirklich die Komponenten, die das quasi beeinflussen, mehr anspricht und sich da mehr drüber traut, dann kann man andere Leute schon helfen, das vorher, bevor du das Kind kriegst, besser zu verstehen, weil es sagen wir viel, also die ersten 2 Jahre sind die härtesten für Beziehungen, aber es sagt keiner, warum.
Warum? Ja. Jetzt frage ich die, warum?
Weil es in unserem und in, ich sage jetzt einmal, 95% in meinem Bekanntenkreis einfach so ist, dass trotz dieser quasi gleichberechtigten Beziehung, die du glaubst zu leben, bevor das Kind da ist, ist es dann trotzdem so, dass der Mann in der Früh die Wohnung verlässt und das Kind plus der gesamte Mental Load auf der Frau zurückbleibt. Es gibt einige in meinem Freundeskreis, bei denen das nicht so ist, aber es ist die Minderheit und bei uns war es so, und ich habe das irrsinnig, ich war so neidisch, dass mein Mann einfach sagen kann, okay, schönen Tag, hast du alles, was du brauchst, ich mache da Frühstück, ich bin ein Superman, ich nehme den Müll mit runter und so quasi. Halt diese ganzen, er hat aus seiner Sicht ja eh schon alles gegeben, was er geben kann, und er hat für mich gekocht und so, und alles quasi so quasi am Textbook. Das passt schon, das hat schon passt, wie er das gemacht hat. Aber unsere Rollenverteilung, dass auf einmal trotzdem ich die Hauptperson bin, die verantwortlich ist für das neue Kind, für dieses neue Leben, für alles, was untertags passiert, für die ganze Organisation und ich auch noch meine anderen Sachen unter den Hut kriegen muss. Ich hätte mir das nie vorstellen können, was quasi das bedeutet für unsere Beziehung. Und das war echt, also es war sicher die härteste Zeit für uns, seit wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen. Und diese letzten 3 Jahre waren echt nicht einfach. Also das quasi neu aufzustellen. Und das kannst du erst verstehen, was sie da meinen, weil das Problem ist auch, dass das Kind, und auch das ist in den meisten Fällen so, du stillst, die meisten Frauen stillen, wenn sie sich dafür entscheiden, und die Kinder haben einen größeren Zug zur Mutter im ersten Jahr. Das heißt, jedes Verlassen mit der Wohnung muss mit der Mama koordiniert werden. Da kann der Papa nicht einmal was dafür. Das ist einfach so. Das kann da auch niemand abnehmen. Du bist die Mutter von dem Kind. Du hast einen anderen Bezug. Du hast es geboren. Es war in deinem Körper drin. Du hast die körperliche und hormonelle Umstellung. Das sind Dinge, die da niemand abnehmen kann und die einem aber vorher nicht so bewusst sind, weil ich habe dann auch gesagt, naja, das machen wir dann schon so und dann gebe ich ihm ein Flascherl, auf einmal wüsste aber kein Flascherl mehr geben, weil dann redet jeder das mit der Saugverwirrung ein und so. Dann hast du nur ein 3-Stunden-Fenster, wo du eigentlich überhaupt quasi von dem Kind getrennt sein kannst für 10 Monate lang. Und das sind lauter Dinge, die ich habe es halt so gemacht, ich würde es jetzt rückblickend anders machen. Ich würde zum Beispiel ein Flascherl viel früher einführen, auch mit dem quasi, auch mit der Gefahr, dass dann das Stillen vorbei ist, aber es gibt halt der Mutter viel mehr Freiheit. Aber du hast so Angst quasi in diesem erstes Mal eine Mama sein, dass du was falsch machst, dass du halt auch überall irgendwas einreden lässt. Also, sorry, jetzt habe ich ein bisschen gerambelt, aber.
Nein, das ist wichtig, ja. Weil du hast jetzt ganz, ganz viele Dinge angesprochen, ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Du hast gesprochen, der Gunther ist aus dem Häusl gegangen, du bist geblieben, die ganzen schweren Zeiten, 3 Jahre lang. Mhm. Was hat euch als Paar drüber geholfen, über diese schwere Zeit?
Ja, ich meine, es war jetzt nicht immer nur schwer, gell? Ah, also, ich will jetzt nicht, aber halt, ja. Quasi, ich sage mal, die Konflikte sind auf einer anderen Ebene als vorher waren, weil vorher geht es irgendwie um, ich weiß nicht.
Man kann sagen, vorher schon nix.
Ja, genau, eigentlich. Um nix eigentlich im Vergleich. Und da geht es halt quasi wirklich um das komplette Neueinstellen von 2 Leben plus am dritten quasi. Du musst die komplett neu finden. Und was uns schon geholfen hat, ist, dass wir uns einfach irrsinnig gern mögen. Das ist mein bester Freund, ich würde ohne den nicht sein wollen. Ihm ja immer auf ihn verlassen habe können. Auch diese extrem schwere Zeit, wo es mir am Anfang schlecht gegangen ist, wo ich einfach durchgewusst habe, okay, wenn ich kann mich total auf diesen Menschen verlassen, aber wir müssen einfach unsere Lebensregeln irgendwie neu definieren. Und da habe ich einfach auch nicht locker lassen. Wir haben irrsinnig viel geredet, wirklich versucht, das auch auf Augenhöhe zu machen, ohne dass ich jetzt irgendwie, bei Frauen tendieren dann dazu, dass sie halt sehr emotional werden und so. Und ich habe wirklich versucht, ihm die Sachen begreiflich zu machen, um die es mir geht. Ich habe ihm Reels geschickt zum Thema Mental Load und so weiter, dass er einfach versteht, das, was ich sage, ist nicht nur
Merkurteites, Oblesen oder so,
sondern und dass das ein echtes Thema ist. Und wir haben uns einfach wirklich von Anfang an, ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo ich abgestillt habe, haben wir probiert, uns Date-Lunches auszumachen. Dann waren wir gleich einmal in die ersten 2 Jahre. Ich habe das Glück, meine Mama ist irrsinnig eine super aktive, involvierte Oma, obwohl sie nicht in Wien wohnt, aber wenn ich sie brauche, dann kommt sie. Und sie hat gleich einmal von Anfang an auf den Matteo auch wochenendweise aufgepasst, auch wenn es zart war, weil die Mama will auch schlafen, aber er hat halt damals noch nicht gut geschlafen. Aber sie hat es auch überlebt. Also man muss da, glaube ich, auch dann die Hilfe wirklich aktiv in Anspruch nehmen. Und wir sind dann gleich einmal weggefahren. Ich glaube, da war er 1 oder so, da sind wir das erste Mal fürs Wochenende weggeflogen mit Freund und wir waren in der Zwischenzeit in Paris, auf Hochzeiten, allein, weiß ich nicht, was haben wir noch gemacht. Also einfach wirklich Wochenendtrips und auf einmal merkst du, hey, wir reden auch wieder über was anderes, als nur quasi über unser Kind. Wir sind doch noch Partner auch auf einer anderen Ebene und das, glaube ich, ist extrem wichtig.
Was ich auch ganz, ganz klar ansprechen will, ist, man sieht dann auf Instagram immer die schöne Wohnung, das Leben in Wien, aber es ist jetzt nicht so, dass alles heitere Wonne ist bei euch, denn du hast es gerade angesprochen, eine Mama wohnt in Salzburg und ich habe jetzt keine Familie da. Und mir kommt oft vor, dass es ein bisschen suggeriert und vermittelt wird, so, ihr habt sehr voll das Supportsystem, das, was ihr sicher habt, in Form von Freunden und so, aber dieser essentielle Teil, dass du sagst, hey, du musst jetzt da schnell hingehen, zu dem Termin oder zu dem Event oder ja, was passiert. Das gibt es bei euch einfach nicht. Das und ich glaube, das nimmt man oft vielleicht ein bisschen falsch wahr, dass man sagt so, ja, das passt eh alles, aber was eigentlich dahinter steckt, das wissen die wenigsten.
Eben, also die, was dahinter steckt, ist, dass ich mir das organisiere. Also wenn ich irgendwo, ich verzichte dafür und ich organisiere mir viel. Ich will jetzt aber nicht nur jammern, weil natürlich, also bei uns, wir sind einfach in einem voll klassischen quasi Beziehungsmodell, wo mein Mann auch exponentiell mehr verdient als ich. Deswegen passt es, weil dadurch wir einfach als Familie insgesamt andere Benefits haben. Jeder hat seinen Teil und wir haben das gut quasi für uns jetzt akzeptieren können und jeder quasi trägt das bei, was für uns als Familie quasi wichtig ist. Und das bedeutet aber für mich auch eben, dass ich mir meine Sachen wirklich einfach jetzt anders lege, wenn er einen Kindergarten hat. Außerhalb vom Kindergarten gibt's nichts. Ich sage ganz wenig Events nur noch zu. Ich betrachte jetzt auf Events gehen nicht mehr so als Teil meines Lebens oder Jobs, wie es vorher war. Und es funktioniert genauso. Ich muss nicht überall präsent sein, damit ich quasi zu Jobs dann quasi auf Instagram komme. Und der Rest, es wissen aber bei Babetown, meine Bardienste lege ich mal in den Kindergartenzeiten. Bei gewissen Ausnahmen organisiere ich am Abend die Nanny oder eben stimme ich mit meinem Mann ab. Und wenn wir am Wochenende weg wollen, dann kommt meine Mama. Also, und so geht es dann schon, es passt schon. Man muss sie nur, und natürlich muss ich sagen, sind wir in der finanziell privilegierten Lage, eine Nanny nehmen zu können. Einmal in der Woche. Das kann auch nicht jeder, und über das bin ich sehr dankbar, weil, Ja, weil sonst wäre ich halt echt ein bisschen angehängt am Abend. Oder könnten wir halt nie zu zweit wohin gehen, dann müsste halt immer einer von uns daheim bleiben.
Also wenn man dann so diese Reels sieht auf Instagram, wo man auch sagt, hey, von weiß ich nicht, da werden oft Leute gefragt, 20, 30 Jahre Beziehung, 25 Jahre verheiratet, 30 Jahre verheiratet, die immer sagen so, du darfst nie vergessen, dass du eben datest, wie du gesagt hast. Also es ist nicht nur so hergesagt, du hast es jetzt auch wieder bestätigt, dass man auch sagt, okay, man blockt sich bewusst die Zeit. Und es heißt aber auch nicht immer, weil du hast jetzt auch das Thema privilegiert angesprochen, das heißt ja nicht immer, dass ich jetzt ins fancyeste Restaurant gehen muss.
Nein, gar nicht.
Sondern ich kann ja, also so würde ich das vielleicht machen, das Kind hinlegen und einfach bewusst, dass man sagt, da legt das Handy weg, man ist zu Hause, man kocht gemeinsam, sitzt sie dann hin. Ich glaube, das ist immer so, weil die Leute dann sagen, ah, du hast leicht reden. Und das ist auch schon so ein bisschen ein Problem, was mich oft ein bisschen so aggressiv macht, weil immer dann jeder sagt, ja, die hat leicht reden, die wohnt in der Dachgeschosswohnung, die hat das und das. Nein, so ist es nicht. Du musst nicht immer. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur eine Sache der Prioritäten. Wie lege ich sie?
Ja.
Was ist für uns wichtig? Und das ist, finde ich, schon ein guter Tipp, dass man einfach auch sagt, okay, vielleicht jedem, wie er will. Man muss ja da immer aufpassen, was man sagt, aber vielleicht ein bisschen früher aufhören, also ein bisschen stillen aufhören, damit man ein bisschen flexibler ist. Das hat vielleicht funktioniert, vielleicht beim zweiten. Und dann einfach sagt, okay, man blockt sich bewusst die Zeit mit dem Partner.
Was für uns zum Beispiel das ganze erste, zweite Jahr voll gut funktioniert hat, ist, dass wir uns wirklich einmal im Monat zum Mittagessen getroffen haben. Weil da war halt noch nichts quasi gegangen mit am Abend oder sowas weggehen, aber da zumindest eine Stunde quasi oder irgendwo auf einen Kaffee gehen oder so. Mhm. Also irgendwo untertags schafft man sich dann leichter oft Zeiten als am Abend, weil es mit den Hinlegen von den Kindern und so, aber dass man einfach sagt, hey, geh mal geschwind eine Viertelstunde auf einen Kaffee, wenn du in der Stadt bist, ich bin auch gerade da und dann machen wir halt was. Oder so wie du gesagt hast, ja, wir kochen einmal was gemeinsam am Abend und dann nicht, der eine sitzt vor dem Laptop und arbeitet noch, der andere schaut auf TikTok, weil eh alle so fertig sind. Das ist schon so an den meisten Abenden, aber wenn man sich hin und wieder dann sagt, hey, heute suchen wir unser Rezept aus, wir machen das gemeinsam, wir schauen uns dann einen Film an oder so und das geht genauso daheim. Also.
Wie war das allgemein in der Zeit auch mit Freunden, Freundinnen? Hast du da auch schon so offen drüber gesprochen? Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt ist auf Instagram das schon eine Riesenhürde, aber das hast du erst später gemacht. Aber bist du da auch direkt im Austausch gegangen? Weil ich bin ein Mensch, ich mache alles mit mir selber aus. Das ist mein klassisches Ding. Wie bist du damit umgegangen? Hast du Hilfe angenommen? Hast du dich geöffnet? Oder
wie Nein, weil ich habe das erst also ich habe die Sachen erst so im Nachhinein so richtig realisiert, was quasi mich also betroffen hat. Und generell, wenn es um meine Beziehung geht, rede nie mit Freundinnen drüber. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also auch eher, wenn was schon vorbei ist, ein Problem. Aber ich sage jetzt nicht, jetzt geht mir der Typ so an oder so. Also ich tue mich nie auskotzen. Also ich brauche richtig jetzt einen Rat, aber das kommt normalerweise nicht vor. Also ich mache mir auch eher die Sachen mit mir selber aus. Das ist aber vielleicht auch manchmal ein Nachteil. Keine Ahnung.
Das ist nicht gut, ne? Das stimmt. Ja.
Und vor allem eben, ich wollte nicht zu viel jammern, aber natürlich jetzt in Phasen, wo es mir jetzt wirklich nicht gut gegangen ist, die Vicky oder so hat das dann schon gewusst. Und ich war auch froh, dass wir durch viele von diesen Baby-Dingen gemeinsam zeitgleich durchgenommen können, weil das verstehst du, diese Schlaflosigkeit zum Beispiel. Und wir haben beide leider Kinder gehabt, die wirklich nicht gut geschlafen haben. Also das ist dann schon nett, wenn man jemanden hat, wo man sich da so ein bisschen ausweinen kann. Aber sonst habe ich eher jetzt quasi das Gefühl, jetzt wo es mir gut geht und ich zurückschauen kann, merke ich erst, wie schwierig das eigentlich wirklich war. Weil in der Phase quasi bin ich einfach nur mit Tunnelblick durch und ich habe funktioniert und das passt und ich habe es auch geschafft und jetzt geht es mir richtig gut und die Beziehung passt und wir haben uns mit Matteo eingependelt und er ist im Kindergarten, er ist happy und ich versuche die Freizeit für uns so richtig einfach cool und aktiv zu gestalten und so. Also ich bin im Moment voll zufrieden mit allem, so wie es ist und darum glaube ich, kann ich die Sachen auch, dadurch, dass es mir jetzt gut geht, einfach anders beurteilen, rückblickend.
Aber das ist voll wichtig, dass du darüber sprichst, weil jetzt sind es 3 Jahre, oder? Wie war das jetzt?
Jetzt im Dezember wieder 4, ja.
Wahnsinn, die Zeit vergeht. Mhm. 4 Jahre. Und also du würdest sagen, 3 Jahre Hardcore ballern?
Nein, 2 Jahre eigentlich.
Es stimmt schon, was man so sagt, so die ersten zwei Jahre.
Also ab dem zweiten Jahr ist für mich wirklich viel, also exponentiell leichter geworden.
Mhm.
Ja. Einfach weil er, dann kannst kommunizieren mit dem Kind, du bist irgendwie so ein bisschen abgenabelt von dem Baby schon und er von dir. Er ist dann auch mit 3/4 in der Kindergruppe gekommen. Ich
wollte gerade fragen, wann du, er,
genau. Also mit eben ab 7 Monaten haben wir eine Nanny gehabt, die ist zu uns gekommen, beziehungsweise hat halt Ausflüge mit ihm gemacht, 3 Tage in der Woche haben wir sie gehabt, weil sonst hätte ich ja nicht arbeiten können, also ich habe ja arbeiten müssen. Und dann mit 3/4 ist er in die Kindergruppe gekommen und da war er dann 4 Tage in der Woche, bis eben jetzt vor kurzem. Jetzt sind wir aufgestiegen in einen großen Kindergarten, da ist jetzt 5 Tage die Woche und ja, das ist halt für jetzt berufstätige Mama schon sehr fein, wenn dann quasi einfach der Alltagsorg geregelt ist, ja.
Das ist voll arg, dass du das ansprichst, nämlich auch das Thema Selbstständigkeit und Muttersein ist nochmal ganz anders als wir im Angestelltenverhältnis, weil du bist halt total eingeschränkt. Du musst eigentlich, In dem Fall, du hättest es nicht unbedingt müssen, aber du kannst ja nicht deine Geschäftspartnerin hängen lassen. Da, wenn da ein Business ist, vor allem ein Dienstleistungsgewerbe, das kannst du nicht bringen. Nein. Also du kannst nicht sagen, schau, ja was, ich scheiße es auf alles.
Und ich glaube, das kann eigentlich niemand, der selbstständig ist, weil selbst wenn du was anderes machst oder du hast eine kleine Agentur oder so, du kannst auch nicht Kunden verlieren jetzt noch, also durch ein ganzes Jahr nichts tun oder so. Das geht eigentlich nicht.
Das geht sich nicht aus. Aber es ist nicht nur das schwierig, sondern ich habe es eingangs erwähnt, weil ich den LinkedIn-Post halt gemacht habe, auch für die Lisa jetzt, die jetzt ein Schulkind hat und die haben 9 Wochen Sommerferien. Das ist schon hardcore. Ja. Die ist nämlich jetzt 2 Wochen im Homeoffice, weil sie sagt, sie weiß nicht, wie sie es machen soll. Es ist alles ausgereizt, jedes Camp, jede Oma, jeden Opa, du kannst die Kinder ja nicht 5 Wochen deine Großeltern, also und die Eltern geben.
Das ist aber eben auch wieder das Gemeine, weil da hängt natürlich die Ferienbetreuung auch wieder zu 95% quasi an der Mama.
Ist so.
Das ist so. Und früher, und du hast natürlich ein schlechtes Gewissen, weil wir alle, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber die meisten von unseren Mamas haben die Ferien einfach frei gehabt dann oder waren sowieso daheim. Und ich habe die schönsten Erinnerungen an meine Sommerferien und ich will meinem Kind eigentlich dasselbe ermöglichen, aber es ist halt schwierig. Ich meine, wir haben jetzt gerade 3 Wochen gehabt, er ist ja noch im Kindergarten, aber der hat 3 Wochen zu gehabt und das war auch tough, das rumzubringen quasi. Und ja, ich war halt 2 Wochen in Kärnten bei meinen Eltern, weil ich halt auch nicht gewusst hätte sonst quasi, wie ich es in Wien machen soll, mehr oder weniger allein. Und ja, das ist aber eben, und dann hast du Lisa, die hat sicher auch ein schlechtes Gewissen, wenn es dann quasi arbeiten muss, aber eigentlich hätten die Kinder Sommerferien und du willst, dass sie so Glas haben wie früher und das eben, das ist so eine Verschränkung von, okay, wir haben genau dasselbe patriarchalische System, aber die Welt von der Frau hat sich halt komplett verändert in der Zwischenzeit.
Und es wird also viel erwartet von der Frau. Und deshalb, ich war damals, sie sich dann richtig, richtig schlecht gefühlt. Sie ist dann zu mir hergekommen und hat gesagt, du, ich habe echt ein Problem. 9 Wochen Sommerferien, ich brauche, weil ich will das eigentlich gar nicht, weil ich will ja, sie will dann den Arbeitgeber auch nicht oder die Arbeitgeberin auch nicht enttäuschen. Und sie hat gesagt, sie findet doch die 2 Wochen gar nicht. Ich habe gesagt, Alter, scheiß doch drauf. Sitzt in der Gartenhäusl. Ja. Wir haben so ein liebes Gartenhäusl, da haben wir halt schon gefacetimed in der Früh. Die Kinder sitzen nebenbei, dann irgendwas basteln. Und für mich ist es selbstverständlich, dass sie daheim bleibt. Ja. Also der Zug drüber.
Aber halt, das ist, weil du bist, was der, und ich glaube, dass halt 99% der Leute nicht so einen Arbeitgeber haben.
Ja, deswegen, das ist voll schwierig. Ja. Also das ist für mich auch sowas, wo ich sage, das war für mich nie ein Thema. Die Judith zum Beispiel heute auch, die meine zweite Mama auch noch im Team, die ist halt daheim, weil ein Kind hat Magen-Darm und sie hat es jetzt auch. Ja. Und das ist halt einfach einmal so.
Ja.
Und ich glaube, das ist so schwierig. Aber ich finde das immer so falsch, wenn man gleich von vornherein sagt, hey, man schließt Mütter aus oder man will jetzt keine Frauen einstellen oder keine Ahnung was, weil das ist entweder das ist mein kindlicher, jugendlicher Leichtsinn oder meine Naivität, die was ich dann in den Tag lege. Aber für mich gibt es immer eine Lösung. Ja. Und das denke ich mir. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr Leute vielleicht so denken, aber da denkst du jetzt wahrscheinlich wieder ganz anders im Dienstleistungsgewerbe.
Ja, weil bei mir zum Beispiel, und das ist eben das Paradox, weil, also bei mir arbeiten nur Frauen ausschließlich und für uns ist das immer, ich würde jetzt nicht sagen Problem, weil es ist kein Problem, wenn jemand ein Kind hat, aber es bringt natürlich, und das weiß ich selber von mir, ganz andere Hürden im Arbeitsalltag mit sich, weil es natürlich bei mir auch die Frauen sind, die das dann austragen, wenn die Kinder krank sind, wenn die Ferien sind und so. Und wie können wir das im Dienstleistungssektor quasi?
Das ist
quasi
super schwierig.
Das geht eigentlich fast nicht. Und zum Glück muss ich sagen, dass die bei uns quasi im Team Kinder haben, fast alle auch Großeltern haben, die irgendwie einspringen oder sich es wirklich mit ihrem Partner 50-50 irgendwie ausmachen können oder annähernd 50-50. Und deswegen passt es dann schon. Also, aber
deshalb kann man das auch nicht pauschalisieren, was ich gesagt habe, weil bei uns ist das, wir haben da freie Hand, bei uns ist das easy. Aber wenn du wirklich darauf angewiesen bist und eine Mitarbeiterin dir ausfällt, weil irgendwas passiert und dann hast du einen ganzen Tag keine Termine, equals kein Geld.
Ja.
Und dann hast du einfach einen Ausfall, den kannst du gar nicht kompensieren.
Ja.
Und das ist halt das Tricky. Aber ich würde trotzdem sagen, dass man sagt, okay, auch für große Unternehmen, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch eins sein, mir fällt jetzt, oder was weiß ich, die ganzen großen Firmen, das ist halt so, das würde ich mir halt noch viel mehr wünschen, dass da noch viel mehr geschaut wird, dass vielleicht einen Kindergarten gibt, wie es in Schweden ist. In Schweden ist es selbstverständlich, dass die Kinder, dass da Kinderbetreuung gibt, vor allem in Ferienzeiten.
Ja.
Da wird nicht einmal diskutiert drum.
Oder dass Mütter sie zumindest, das ist zwar eh unfair genug, aber unbezahlten Urlaub nehmen können leichter.
Ja.
Also, dass du nicht so quasi immer deine Urlaubstage hergibst und halt dann, keine Ahnung, also dass du einfach mehr Möglichkeit hast, flexibel quasi daheim zu bleiben. Und dann wirst du halt nicht bezahlt für die Zeit, dann kannst du das mit deinem Partner ausmachen oder keine Ahnung. Ist jetzt nur eine Idee, aber halt, du kannst ja von den meisten Unternehmen gar nicht einmal daheim bleiben. Und was tust du dann? Aber das Kind ist ja da. Also.
Da habe ich immer so, obwohl ich keine Mama bin, aber da würde ich mir schon wieder irgendwie so eine Petition wünschen, dass wir da mehr aussehen und mehr darüber reden, weil ich das einfach erlebe bei denen, die sind für mich die fokussiertesten und strukturiertesten Menschen. Und das hast du auch zu mir gesagt, so, oder sagst du oft zu mir, oder was ich mir früher angeschissen habe, oder was ich für Theater gemacht habe, was ich für einen, unter Anführungszeichen, Stress gehabt habe, im Vergleich zu wie es jetzt ist, das ist ja lacherl
schon. Ich mache jetzt 3 oder 4 Mal so viel in der Hälfte der Zeit. Ich weiß wirklich nicht, was ich vorher gemacht habe oder was ich machen hätte können aus meinem Leben, wenn ich dieselbe Produktivität gehabt hätte.
Yeah.
Wahrscheinlich wäre die dann du.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich muss wirklich sagen, von denen kann sich jeder und jede im Büro was abschneiden, weil die, ich frage mich wirklich, wie die das oft machen. Die Hunde kriegen einen Haufen Arbeit weiter. Das ist arg.
Ja, weil du weißt, du musst ja, du hast nur das Zeitfenster und früher hast du halt dann das, dass du das alles ja selber einteilen können und dann lässt man halt Sachen schleifen, aber das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, wie der nächste Tag ausschaut. Ich weiß, ich habe jetzt Zeit für das. Ich weiß nicht, ist das Kind krank am nächsten Tag oder irgendwas ist. Und deswegen, ja, ich mache jetzt immer alles sofort. Das habe ich aber auch von der Julia gelernt, nicht nur von meinem Kind. Okay. Die ist auch so arg, wenn du mit ihr irgendwo sitzt, wir waren jetzt vorher gerade frühstücken und wir reden über was und ich zum Beispiel tendiere oft dazu, dass ich mir dann schon die Sachen aufschreiben und später machen will oder so. Und sie sagt, weißt du was, ich rufe da jetzt geschwind an.
Mhm.
Und macht es einfach in dem Moment und das ist was, was ich schon von ihr habe und eben auch quasi einfach generell ein bisschen produktiver bin, seit ich Mama bin, dass ich einfach schaue, dass ich alles, was jetzt zu machen ist, wirklich einfach mache.
Es ist nicht nur Rat für Mamas, glaube ich, sondern generell, weil ich bin auch Meisterin des Rausschiebens. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Wochen eine Rechnung nicht gezahlt. Ich hätte es leicht zahlen können. Aber das sträubt sich alles. Ich denke mal, ich habe nur Zeit.
Ja.
So, und das ist einfach dumm. Also ich glaube schon, dass wir uns da einiges leichter machen, wenn man sagt, okay, man hat die Liste nochmal erledigt, dann in dem Moment, anstatt das rauszuzögern.
Ja.
Kathi, du bist der Hit. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Hast du abschließend noch irgendwas, was am Herzen liegt, für Mütter, die strugglen, für Mütter, die nimmer strugglen, in der Mutterrolle neu sind, jetzt gerade vielleicht schwanger sind und es kommt noch alles auf sie zu, hast du noch irgendwie etwas, was du loswerden möchtest zu dem Thema?
Nein, ich glaube einfach, dass erstens mal alle Gefühle okay sind, dass man einfach dann schauen muss, egal wie man sich fühlt, wie man halt damit umgeht oder was dann die beste Lösung ist. Und dass man, bevor man nicht ein Kind hat quasi, die Ansprüche und die Vorstellungen, die man hat, einfach komplett auf Null schraubt, sich gar nichts überlegt und sich gar nichts einfach antut mit nichts und einfach dann schaut, wie es sich ergibt, wie fühle ich mich als Mama, was ist das für ein Kind, wie werde ich mit meinem Mann zusammenkommen und dann schaut quasi, wie man sie irgendwie was zusammenbastelt, damit man nicht unnötig quasi enttäuscht ist von seinen eigenen Erwartungen, die man sich gesetzt hat, wie das Leben noch ganz anders ausgeschaut hat.
Mhm.
Also das ist das, was ich sagen würde.
Das ist witzig, weil ich die Woche auch einen Podcast aufgenommen oder letzte Woche mit der Vicky Schnaderbeck und sie hat auch gesagt, uns waren oft so arge Ideale oder sind uns immer vorgelebt worden. Und es ist jetzt, ob das bei Sportlerinnen so ist, Fußball, ob das auch in Bezug auf die Sexualität so ist, aber auch in Bezug auf die Mutterrolle.
Mhm.
Und ich finde, das ist was, da müssen wir alle ein bisschen einmal runter vom Gas gehen und einfach und auch das Ideale, was uns jetzt vorgelebt werden, was ja geil ist. Female Empowerment, im Leben stehen, Dinge tun, aber, und das ist der springende Punkt, mit Maß und Ziel.
Darf ich noch eins sagen, es auch völlig okay ist, wenn du zuerst deinen Job zum Beispiel geliebt hast und dann kriegst du ein Kind und du denkst da, hey, ich will eigentlich, ich habe jetzt ein Wesen in die Welt gesetzt, ich will bei dem Kind sein, ich will jetzt nicht arbeiten und es ist mir nicht mehr das Wichtigste.
Mhm.
Und das ist auch okay.
Mhm. Das ist super. Ein wunderschöner Abschlusssatz von dir. Tausend Dank für deine Zeit. Ich bin extrem gespannt auf das Feedback, weil ich glaube, du hast sehr, sehr viele Dinge angesprochen, wo sie ganz, ganz viele Frauen damit identifizieren können und eventuell, und das ist immer so mein Ziel, wenn wir einen Podcast haben, so wie jetzt mit der Kathi, dass man einfach auch was mitnehmen kann, dass man vielleicht selber ein bisschen runterkommt und sagt, hey, was stresst mich eigentlich, ich lasse das jetzt einfach mit zukommen, Step by Step, Tag für Tag, du bist der beste Beweis, der Matteo wird jetzt 4, so ein lieber Lockenkopf, und jetzt mal, wenn ich die Storys sehe, denke ich mir, ist einfach jetzt wieder einfach ein Teenager schon vor, so kommt es mir vor, und es ist so schön zu sehen, dass es euch gut geht, und ich glaube, das ist das schönste und höchste Gut, was man haben kann, dass man einfach glücklich ist und sein Leben schätzt und einfach dankbar ist.
Danke, Karin.
Danke dir für deine Zeit und bis ganz, ganz bald.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.